Ich begrüße Sie zum 10. Mal bei meiner Vorlesung Moderne Philosophie. In der letzten Vorlesung habe ich Zusammenhänge angedeutet zwischen Aufklärung, Revolution und Romantik, die wichtig sind für ein differenzierteres Verständnis von Modernität. Also wenn wir nicht einfach nur reflexartig Aufklärung und Moderne in eins setzen wollen. Sehr schematisch zusammengefasst habe ich einen Weg skizziert von Charles Perraults Akademierede gegen Ende des 17. Jahrhunderts über Chateaubriand als den Erfinder des Wortes Modernité zu Stendhal. Man kann die erste Station dieses Weges markieren, indem man Hans-Robert Jauss folgend darauf hinweist, dass 1778 in der Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot dieser letztere festhält, dass eigentlich schon mit Perrault die Aufklärung beginnt, indem nämlich nun eine Idee des Fortschritts, die Vorstellung von Geschichte insgesamt zu dominieren beginnt. Worum es da geht, ist der Umstand, dass die unübersehbare Entwicklung der Wissenschaften von spätestens Galilei an, also das rasante Anwachsen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, nun bei Charles Perrault nicht einfach nur auf den Bereich der Künste übertragen, sondern zugleich damit total verallgemeinert wird. Und das liegt genau an jener Denkfigur, dass wir nicht von den alten Griechen und Römern zu lernen hätten, weil das ja die Jugend der Menschheit war, sondern in Wirklichkeit wir als die Älteren, auch die Reiferen und weiter Fortgeschrittenen sind. Der springende Punkt hier ist die Verallgemeinerbarkeit, die in der Vorstellung einer perfekten Überlagerung von Geschichte und Zeit liegt. Also, dass die Geschichte wie die Zeit aufgefasst wird und daher gleichsam mit dem Lauf der Zeit gar nicht anders kann als fortschreiten. Wenn das einmal auf irgendeinem Gebiet zu einem plausiblen Argument geworden ist, dann ist es überall gültig. Ein deutliches Symptom wäre etwa der Gebrauch des Begriffs Jahrhundert oder Siècle, der tatsächlich auch erst in dieser Zeit, im frühen 18. Jahrhundert, diesen geschichtlichen Sinn annimmt, den er auch heute noch hat. Also das ist die Wortbildung Le siècle éclairé, das aufgeklärte Jahrhundert. Da ist das noch mit einem gewissen Inhalt direkt assoziiert, also mit dem Inhalt Aufklärung. Aber inzwischen denken wir uns, von dort her kommend oder das als Modell nehmend, inzwischen denken wir uns die Geschichte, die Epochen der Geschichte ja wirklich in Jahrhunderten. Auch wenn uns die innere Verfassung so eines Jahrhunderts viel zu komplex erscheint, als dass wir es mit einem solchen Kennwort benennen könnten oder wollten. Zum Beispiel Jürgen Osterhammels monumentales Buch mit dem Titel Die Verwandlung der Welt, eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das Wort Siècle oder Säkulum hatte aber bis in die Zeit der frühen Aufklärung etwas anderes bedeutet, nämlich ganz ursprünglich einfach die Zeit der Welt, die Zeit, die in der Welt vergeht. Das ist der säkulare Bereich im Gegensatz zum Reich Gottes als solchen, das eben nicht zeitlich, sondern ewig ist und in das wir vielleicht wieder einmal eingehen werden am Ende aller Zeiten. Also dieses überhaupt zeitlich Sein der Welt als solches wurde mit dem Wort Säkulum bezeichnet. Später dann die Regierungszeit eines Monarchen. Aber dass historische Abschnitte, Epochen, jetzt als Jahrhunderte identifiziert werden, kann man als Konsequenz dieser Überlagerung von Geschichte und Zeit auffassen, die Perrault so effektvoll verkündet hat, indem er sagte, wir sind die Alten. Da haben wir jetzt eine Richtung, in der man meine schon ein- oder zweimal aufgeworfene Frage zu beantworten versuchen kann, wo eigentlich frühere Kontexte für den Begriff des Fortschritts liegen. Also ich habe mich immer bezogen, wenn ich über die Bedeutung des Fortschritts für das Modernitätsverständnis gesprochen habe, habe ich mich immer bezogen auf das 19. Jahrhundert mit der besonderen Konstellation von Wissenschaft, Technik, Ökonomie, die da entstanden ist. Und dann habe ich das eine oder andere Mal auch schon gesagt, man müsste sich eigentlich fragen, wo kommt der Fortschrittsbegriff, wie kommt er da hinein in diese Konstellation? Und hier hätten wir eine Richtung, wo man versuchen kann, die Frage nach solchen früheren Kontexten zu beantworten. Es geht um eine bestimmte Konstellation von erstens neuer Erkenntnis, zweitens Zeit, drittens Geschichte. Die Neuheit der Erkenntnis, die erste Stufe quasi, muss als solche nicht unbedingt einen zeitlichen Index tragen. Also wenn man von neuer Erkenntnis spricht, dann muss das nicht heißen, dass diese Erkenntnis in einer zeitlichen Weise in Relation gesetzt wird zu einer anderen. Vielleicht geht es einfach wirklich nur um die Differenz zwischen Wissen und Nichtwissen oder Wissen und noch nicht gewusst haben. Also derjenige, der die neue Erkenntnis hat, zum Beispiel über die Natur des Magnetismus, kann sich zu dem, der darüber eine falsche oder gar keine Theorie hatte, in einer Situation der aktuellen Auseinandersetzung sehen, auch wenn Jahrhunderte oder Jahrtausende dazwischen liegen. Das ist möglich. Es gibt im 16. und erstaunlicherweise vor allem noch lange Zeit im 17. Jahrhundert genug Zeugnisse für solche Sichtweisen. Überall. Besonders greifbar natürlich in Bereichen, wo magische Theorien und Ansätze der modernen Naturwissenschaft noch nicht ganz entflochten sind. Ein typischer Fall, ein Autor, den man da lesen könnte, wäre Sir Thomas Brown, den manche von Ihnen vielleicht aus Winfried Sebalds Buch Die Ringe des Saturn kennen. Bei ihm stehen die neue wissenschaftliche Erkenntnisse neben alten, eigentlich völlig überholten, einfach daneben, als zwei mögliche Sichtweisen. Wobei ihm natürlich klar ist, dass die sozusagen neue Erkenntnis die neue Erkenntnis ist. Aber das steht nebeneinander. Das ist gar nicht wirklich in eine zeitliche oder geschichtliche Anordnung gebracht. Faktisch aber ist der Hintergrund dafür, wenn man solche Beispiele im 16. oder 17. Jahrhundert sucht, ist der Hintergrund ein bisschen komplexer. Wir müssen da denken an die große Menge von antiker wissenschaftlicher Literatur, die in der Renaissance auf einmal zugänglich, übersetzt und rezipiert worden ist, die mit einem Wort ziemlich schlagartig gegenwärtig wurde, präsent geworden ist. Die Entdeckung wissenschaftlicher Quellen ersten Ranges wie Euklid, Archimedes und so weiter. Das ist eine humanistische Leistung, hat aber natürlich zur Ausbildung einer Methodologie geführt, einer wissenschaftlichen Methode geführt, die man genannt hat, Methode des Trennens des Wahren vom Falschen. Also man hat den überragenden Wert des Archimedes sozusagen erst herausschälen müssen aus einem Haufen von unbrauchbarer Literatur. In diesem Prozess der fruchtbaren Anwendung dieser Methode, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, nämlich nicht irgendwo, sondern eben in dieser alten Literatur, in diesem Prozess dämmerte allerdings bald, wenn auch auf verschiedenen Gebieten verschieden schnell, dass man sich auch mit den interessantesten unter diesen alten Lehren nicht zufrieden geben konnte und systematisch neu zu forschen oder Theorien aufzustellen beginnen musste. Der immer wieder zitierte paradigmatische Fall, der sozusagen krasseste, deutlichste Fall, ist der niederländische Anatom Vesalius im 16. Jahrhundert, ein Niederländer, der in Padua gelehrt hat, aber schon vorher in Löwen im Jahre 1537 die erste öffentliche Sektion durchgeführt hat. Was dahinter steht, ist ein langes Studium antiker medizinischer Texte, das ihn zu der Konsequenz geführt hat: So geht das nicht, wir können nicht uns nur auf das verlassen, wir müssen selber anfangen, Leichen aufzuschneiden und selber neu und genau beschreiben, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und funktioniert. An diesem Punkt jetzt, im Unterschied zu dem, was ich zuerst beschrieben habe, an diesem Punkt kann man eine geschichtliche Dimension des Interesses am Neuen erkennen. Über das hinaus, was die Alten wussten. Diese Alten sieht man in einer geschichtlichen Differenz. Und man muss jetzt was Neues anfangen. Natürlich gehört zu der Empfindung dieser geschichtlichen Differenz auch die Wahrnehmung von dem Loch der dunklen Zeit, die da dazwischen liegt, ne? Die da trennend, aufschiebend gewirkt hat. Aber auch diese Art, eine geschichtliche Distanz wahrzunehmen in der neuen Erkenntnis und nicht nur, dass sie die bessere ist, oder auch diese Wahrnehmung geschichtlicher Differenz ist noch nicht Zeitabhängigkeit im Sinne der Synchronisierung mit zählbarer Zeit. Dieser geschichtliche Abstand wurde nicht mit dem Kalender gemessen, wenn ich so sagen darf. Aber, und das ist jetzt die dritte Stufe, von dem Moment an, wo die Möglichkeit eines solchen Messens als Argument eingeschlagen hat, das heißt, als Argument benutzt und geglaubt wurde, wie bei Charles Perrault, nicht von allen geglaubt, aber wo es da war und wo es eine große Anhängerschaft gefunden hat, nämlich in dem Sinn, aha, die Zeit, ja, das kann ja gar nicht anders sein. Es kann ja gar nicht anders sein, als dass wir, die Alten, die Weisen, die Fortgeschrittenen sind. Das macht die Zeit für uns, wenn wir die Geschichte mit der Zeit gleichschalten. Von diesem Moment an ist das natürlich sofort eine vollkommen allgemeine, eine universelle Denkfigur. Weil in einem gewissen Sinn lässt sich ja alles an der Zeit messen, lässt sich alles mit der Zeit decken, datieren. Und schon ist sie da, die allgemeine Idee des Fortschritts. Die allgemeine Idee des Fortschritts. Wir können also, wenn ich auf frühere Vorlesungen zurückverweise, sagen, dass in der Tat wesentliche, genauso wesentlich ist aber nicht alle, wesentliche Aspekte des Begriffs des Modernen, soweit sie nämlich auf dem Merkmal Fortschritt oder Fortschrittlichkeit aufbauen, sich an der Wissenschaft und deren Fortschritt orientieren. Also die entsprechende Parole wäre, in der Zeit und mit dem Fortschritt der Wissenschaften mitgehen. Dann bist du der eigenen Modernität versichert. Das stimmt. Aber Das ist überhaupt nicht eine direkte und selbstverständliche, sondern eine historisch kontingente Beziehung. Die schaut nur uns so selbstverständlich aus. Weil eben jene Kongruenz von neuer Erkenntnis, Geschichte und Zeit auch für die Wissenschaft erst gedacht und zu einem Leitbild gemacht werden musste. Und wer hat sie zu einem Leitbild gemacht? Jedenfalls nicht die römische Kirche. Es waren Menschen, die sich Ideolog oder Philosoph nannten. Mit einem Wort, dieses Zeitalter der Aufklärung kam schon als ein philosophisches Zeitalter in die Welt. So hat das zum Beispiel auch Pierre Bayle gesehen, einer der wichtigsten Intellektuellen in der zweiten Hälfte des 17. und am beginnenden 18. Jahrhunderts, Autor des enorm einflussreichen Dictionnaire historique critique. Ein Zitat aus dem Vorwort zu einem seiner Texte mit dem Titel Nouvelle de la République des Lettres. Un siècle philosophe comme celui où nous vivons. Ein philosophisches Jahrhundert, wie das, in dem wir uns jetzt befinden. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts sind die Ausdrücke 18e siècle, siècle des Lumières und siècle philosophique dann mehr oder weniger synonym geworden. Das ist aber, auch wenn von da aus eine sehr direkte Linie in aktuelle Diskussionen um Aufklärung, Modernität und Postmoderne führt, doch nur die erste Wegmarke in meiner Darstellung gewesen. Und auch von den weiteren gehen Linien aus, die man nicht vernachlässigen sollte. Eine solche Linie beginnt schon mit den Schwierigkeiten, die Charles Perrault selbst einsehen musste, nämlich, dass dieses Ineinanderfallen von Geschichte und Zeit auch bedeutet, dass der Fortschritt in eine Spätzeit führt, in das Alter. Wenn wir die Alten sind, werden wir auch bald einmal sterben. Gut, könnte man sagen, oder hätte man sagen können, ist ja sowieso nichts ewig. Aber selbst in so einer extrem bescheidenen Haltung bliebe man noch immer mit einem fundamentalen Problem konfrontiert. Hat es denn einen Sinn zu sagen, wir werden wenigstens in vollendeter Schönheit sterben, wenn der Fortschritt sich vollendet hat? Sollte es eigentlich so sein, dass wir in vollendeter Schönheit sterben? Das muss er im Grund eigentlich annehmen von seinem Fortschrittsgedanken her, aber es ist etwas, was sehr schwer fällt. Gibt es konkrete Belege dafür, dass die Kunst in der Geschichte wirklich einen Fortschritt macht? Wo liegt der Fortschritt beim Vergleich der Venus im Pelz von Rubens aus dem Jahr 1640 mit der Medici-Venus von Praxiteles im 4. Jahrhundert vor Christus? Oder was wären die Bewertungskriterien, wenn man Molière mit Aristophanes oder Racine mit Sophokles vergleicht? Kann man es in solchen Diskussionen, die Frage ist ja, kann man es in solchen Diskussionen, die damals mit höchstem Einsatz geführt wurden, mit der Gegenpartei den Antiqui überhaupt aufnehmen? Oder wenn man es aufnehmen kann, kann man gegen die gewinnen? Also faktisch, in der historischen Situation, ist diese Art von Parteinahme für die Moderne, also mit diesem Argument, eigentlich immer schon ein Wechsel auf die Zukunft. Es wird sich herausstellen, dass die von uns geschaffene Kunst dieser Jugendzeit, der Klassik, überlegen ist. Ein Wechsel auf die Zukunft. Eine Zukunft aber, die wegen des fortgeschrittenen Alters vielleicht auch nicht mehr besonders lange ausfallen wird. Ne? Also, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, die Sache der Moderne in der Kunst ist also in dieser Form nicht aufrechtzuerhalten. Und daher die etwas resignative Konsequenz von der Unvergleichbarkeit. von antiker und moderner Kunst. So redet man sich raus aus der Debatte in einer gewissen Weise, dass man sagt, es gibt so etwas wie ein zeitloses und auf der anderen Seite ein zeitliches Schönes. Ein Zugeständnis. Mit einem theologischen Hintergrund, wenn Sie sich an meine Bemerkung erinnern über von vorhin. Was aber bleibt aus diesen Diskussionen und Spannungen, ist die Gewissheit, in einer neuen Epoche der Geschichte zu leben. Eine Gewissheit, von der die Aufklärung beseelt bleiben wird. Was die Romantik als eine besondere Strömung zusätzlich auszeichnet, ist, neben der Erfindung des Wortes Modernität und der endgültigen Verknüpfung von Aufklärung und Revolution, die Betonung des Schöpferischen. Das spielt bei Perrault in dieser Form noch keine Rolle, zumindest nicht im Rahmen des Arguments, über das wir gesprochen haben. Die Überlegenheit gegenüber den Alten ist einfach dem Lauf der Zeit geschuldet. Man braucht nicht einen extra Turbo sozusagen theoretisch annehmen. Aber die Romantik definiert sich schon aus eigener Kraft, dass diese neue Epoche im Hinblick auf die Revolution als ein Ereignis, das im Lauf der Zeit einmalig und in seiner Qualität irreduzibel ist, das sozusagen eine Brechung eines solchen kontinuierlichen Laufes der Zeit bedeutet. Man könnte sagen, nicht auf ein Datum reduzierbar, sondern im Gegenteil dann letztlich mit einem neuen Kalender ein Datum fixierend umdrehen, den Spieß umkehren gegenüber der Zeit. Aus der Kraft der Selbstschöpfung sozusagen die Zeit dirigieren. An diesem Punkt kann es zu einer charakteristischen Überlagerung von Ideen kommen. Chateaubriand zum Beispiel hat relativ früh eine Geschichte der Revolutionen geschrieben, wo er alle möglichen Umstürze und Revolutionen in der Geschichte miteinander vergleicht und in der die Anfänge der französischen Revolution eigentlich noch positiv bewertet werden, also die Phase vor dem Terror. Und zwar durchaus positiv bewertet werden im Sinne eines Fortschrittsgedankens, aber eines beschränkten Fortschrittsgedankens von der Art, diese Revolution ist jetzt eine bessere als die in der Geschichte vorhergegangenen. Aber dieser Gesichtspunkt ist nicht zu halten. Und auf die eine oder die andere Art löst sich für die Romantik das Bewusstsein, in einer neuen Zeit zu leben, von der Idee des Fortschritts in der Zeit. Da liegt sozusagen bei allen Zusammenhängen, die weiter bestehen, die wichtige Differenz zwischen oder das Spezifikum des Romantischen gegenüber dem, was man einfach nur so Aufklärung nennen würde. Löst sich das Bewusstsein, in einer neuen Zeit zu leben, von der Idee des Fortschritts in der Zeit. Auf die eine oder andere Art, habe ich gesagt, und auch nicht immer überhaupt. Und da gibt es sehr interessante Differenzen. Also zum Beispiel, die norditalienische Romantik des frühen 19. Jahrhunderts löst sich so gut wie gar nicht von diesem Fortschrittsgedanken, von diesem Aufklärerischen ab. Ich habe das selber in Bezug auf die Streitschriften, die Giacomo Leopardi dagegen geschrieben hat, in einer früheren Vorlesung einmal genauer dargestellt. Diese norditalienischen Romantiker halten an der Fortschrittsidee mit eiserner Konsequenz fest und vertreten noch lange Zeit Standpunkte von der Art Forget about Homer and Aeschylus, wir erfinden uns unsere eigenen Geschichten. Oder, wenn wir schon selber nicht welche erfinden, wir reisen nach Übersee und schauen nach, welche Geschichten die Leute dort zu bieten haben. Die leben ja in unserer Zeit. Eigenartiger Gedanke, aber attraktiv gewesen für viele. Aber das ist doch eine Sondersituation, also diese Anhänglichkeit der Romantik an den aufklärerischen Fortschrittsgedanken. Eine Sondersituation. Die zwei großen, divergierenden Varianten in denen das epochale Selbstbewusstsein der Romantik sich ausdrückt und die beide die Fortschrittsidee problematisiert haben, aber auf die eine und auf die andere Art, die sind auf einer Seite das, was Antoine Compagnon einmal die Tradition der Antimodern genannt hat. Eine Tradition, die sich immer wieder berührt und überlappt mit restaurativ-konservativen und reaktionären politischen und kulturellen Bewegungen, bei denen die Fortschrittsfeindlichkeit dann wirklich explizit und unübersehbar ist. Das ist eine Strömung, die er bis unsere Zeit reichen sieht. Er zählt zum Beispiel seinen eigenen Lehrer Roland Barthes dazu. Eine Strömung, die in gewissem Sinn durch manche ihrer Protagonisten, wie ich so sagen möchte, quer hindurch geht. Wie vor allem Baudelaire, der sowohl so ein typischer Antimoderner wie auch eine Urfigur der Modernität ist, wie wir heute Modernität verstehen. Dazu kommen wir ja noch. Für diese Bewegung der Antimodern hat die Revolution das Ende der Fortschrittsidee besiegelt, hat die Revolution den Fortschritt als Irrglauben entlarvt. Sie, diese Bewegung, konstituiert sich ideologisch als Epoche in einem Rückgriff auf das christliche Mittelalter als den ursprünglichen Einschnitt, als die epochale Ablösung von der alten Welt. Die nehmen gewissermaßen provoziert durch den historischen Einschnitt der Revolution den originalen geschichtlichen Einschnitt aktualisierend wieder auf. Und sie sehen, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, in diesem Bewusstsein der Erneuerung der Epoche zutiefst und radikal pessimistisch. Also das ist ein großer Unterschied dieser Bewegung gegenüber anderen Strömungen in der Romantik, diese für uns ja irgendwie auf den ersten Blick sehr seltsame Kombination von Bewusstsein der Erneuerung und zugleich radikalen Pessimismus. Aber wenn man hier hinschaut ein bisschen, ist natürlich vollkommen verständlich. Sie müssen ja jetzt mit ansehen im 19. Jahrhundert, wie der Fortschritt weitergeht. Wie der Fortschritt, gegen den sie waren, immer mehr weitergeht, vergötzt wird und vor allem das reale gesellschaftliche Leben bestimmt im 19. Jahrhundert und bis heute. Das ist übrigens natürlich das, worauf der kritische Akzent in dem Wort Modernität bei Chateaubriand verweist. Die andere Variante, wie Romantik als Epoche sich von dem Fortschrittsbegriff zu lösen beginnt, natürlich sind diese beiden Varianten nie völlig ungemischt, die andere Variante setzt den Akzent auf Kreativität und Schöpferkraft. Da ist der entscheidende Faktor für den Abstand zwischen Perrault und der Romantik die Betonung der Kraft originaler Selbstschöpfung. Also eben im Unterschied von der Modernität, die der Zeit, dem Laufen der Zeit geschuldet wäre. Originale Selbstschöpfung. Und zwar nicht nur in der Kunst, etwa als die Sicherheit, dass schon aus den Dramen Shakespeares eben der Geist einer neuen Zeit zu uns spricht, die sich gewissermaßen selbst erfindet und die antiken Vorbilder nicht braucht oder zumindest zu erfinden im Begriff ist und also auch an diesen antiken Vorbildern gar nicht zu messen wäre. Nicht nur in der Kunst, sondern vor allem auch in der Politik, wenn die Völker sich selbst neue Verfassungen geben. Und zwar unter Wahrnehmung kultureller Unterschiede, die in den alten zyklischen Theorien über den Wechsel der Herrschaftsformen gar nicht auftauchen. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass dieser Sinn einer Selbstkonstitution als Epoche, dieser Sinn, also als Epoche, weder in einem Zyklus noch als Abschnitt in der fortschreitenden Zeit, dass dieser Sinn von Selbstkonstitution in unserem Verständnis von Modernität genauso als eine eigene Dimension erhalten bleibt wie der Gedanke des Fortschritts. Der Punkt, wo die übereinkommen könnten, und wahrscheinlich der einzige Punkt, wo sie übereinkommen könnten, ist die Vorstellung vom Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Genau das aber ist natürlich kein Punkt realer Harmonie, sondern bestenfalls ein Versuch ideologischer Harmonisierung. Und auch auf dieser ideologischen Ebene gilt, immanente Widersprüche und Spannungen in den ursprünglichen modernen Positionen im frühen 18. Jahrhundert werden in den weiteren Entwicklungen nicht aufgelöst, sondern eigentlich nur auf immer neue Weise verschoben. Also wenn Sie an die Positionen von Adolf Loos denken, der sich genötigt sah, dass wenn er für die Autonomie des Individuums und der Kunst eintritt, Stellung beziehen muss gegen den an der Technik und Industrie orientierten Fortschritt. Ein anderer sehr interessanter Punkt, der auch in diesen Bereich gehört, diese Spannungen werden nicht gelöst, sondern verschoben, immer wieder neu formuliert, auch auf der intellektuellen Ebene. Ein anderer, da sehr interessanter Punkt betrifft das, was man nennen könnte, das spätere Schicksal dieser Idee, wir sind die Alten. Was ist da daraus geworden eigentlich? So ist zum Beispiel nicht völlig klar, ob die romantische Betonung der Kreativität jetzt unbedingt mit einem Jugendkult einhergehen muss. Aber über weite Strecken hat es den Anschein, spätestens von Winckelmann an und mit der positiven Wertung der Griechen als Jünglinge der Geschichte, Jünglinge der Kultur, denen gegenüber man sich jetzt eben nicht als die Alten sieht, sondern deren Jugendlichkeit man erneuern will. Also speziell der Jugendkult in Deutschland. Das geht dann tatsächlich oft mit einer Kritik an der rationalistischen Aufklärung einher, ist aber eine weit, weit übergreifende Sache. Zum Beispiel diese ganzen Autoren aus den allerverschiedensten kulturellen und politischen Lagern, die wir da besprochen haben und besprechen werden, wie Walter Benjamin, Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, die waren alle ganz stark in ihrer Jugend, ganz stark in der Jugendbewegung tätig und organisiert, haben alle an diesem Jugendkult, an dieser Vorstellung partizipiert. Aber es ist nicht selbstverständlich. Das müsste man sich eigentlich erst fragen. Muss das sein, dass damit jetzt ein Jugendkult einhergeht? Für die dritte Wegmarke, Stendhal, habe ich da zitiert, aber ist die eigentlich ganz einfach wahrzunehmende Spannung relevant, die in der Romantik zwischen den definierenden Grundbegriffen des Epochalen und der Kreativität besteht. Wenn Selbsterfindung eine Grundeinstellung ist, dann ist da jedenfalls eine Art von Beschleunigung eingebaut. Und das führt dann letztlich zu einer Lösung des Romantischen von der Vorstellung der Epoche. Also sei die jetzt die Epoche als das Alter der Menschheit oder sei das die Epoche, die nicht mehr mit dem Fortschritt assoziiert werden muss. Es führt zu einer Lösung des Romantischen von der Vorstellung der Epoche überhaupt und einer Identifikation des Romantischen mit dem Modernen und Aktuellen. Da habe ich Ihnen dieses Zitat gebracht. Und da liegt eine Art von Voraussetzung für die Prägung der Modernitätsvorstellung bei Baudelaire. Das Moderne, habe ich gesagt, ist wieder einfach das Neueste. Das liegt sehr nah an der Mode. Aber wie gesagt, es ist nicht derselbe Zustand wie im 5. Jahrhundert nach Christus. Die Vergänglichkeit als solche ist es jetzt. Nicht der eine oder andere Zustand von Aktualität. Die Vergänglichkeit als solche ist es, was nach Baudelaire das Moderne ausmacht. Bevor ich darauf, das ist ja klarerweise der nächste wichtige Schwerpunkt, bevor ich darauf etwas konkreter eingehe, möchte ich noch einmal einen Blick auf die ursprüngliche Auseinandersetzung der Querelle gegen Ende des 17. Jahrhunderts riskieren. Und zwar einen Blick auf die anderen jetzt, die Antiqui. Denn die haben wir ja inzwischen eigentlich fast vergessen, weil ich hauptsächlich vom Schicksal der begrifflichen Verknüpfung Modernität-Fortschritt, weil ich hauptsächlich diesem Schicksal gefolgt bin, diesem Schicksal, das ich aus den wechselnden Verschlingungen dieser Verknüpfung mit aufklärerischen und romantischen Tendenzen ergeben hat. Ist in diesem Prozess die Idee der Antiqui, dass wir als die Jungen von den Alten lernen müssten, wirklich gestorben? Man muss sehr aufpassen bei dieser Frage. Wenn diese Frage kritisch gestellt wird, von der Seite der ursprünglichen Modernen aus, ist sie nicht dieselbe Frage wie die Frage, ob die Alten gestorben sind. Also die Frage, ob die Idee, dass wir als Junge von den Alten lernen müssen, diese Frage ist nicht dieselbe, vor allem wenn sie von einer bestimmten Seite her gestellt wird, wie die Frage, sind die Alten gestorben? Denn wären die Alten gestorben, wären wir auch schon gestorben. Wir die Geschichte nach dem Modell des Homme universel denken. Dann wären wir gar nicht so groß geworden, wie wir glauben, dass wir sind. Oder gedacht haben oder gerne denken würden, dass wir sind. Oder hat also jene Idee, dass wir als die Jungen von den Alten zu lernen hätten, auch ihre Entwicklung? Hat die auch noch eine Entwicklung, eine untergründige Entwicklung, die sich unterhalb des Schicksals, wechselnden Schicksals, der Verknüpfung von Aufklärung, Geschichte und Fortschritt abspielt? Ich kann das nicht wirklich beantworten, ich mache nur eine Andeutung dazu, auf die wir später zurückkommen können. Ich mache diese Andeutung, damit ich dann später noch einmal daran erinnern kann, dass dieser Zusammenhang sozusagen an den Anfang der Geschichte auch besteht. Ich habe gesagt, dass jene Vorstellung darauf hinausläuft, die Geschichte nach einem Generationenmodell zu denken. Und dass das aber nicht so einfach geht und zunächst nur ein bloß abstraktes Konstrukt bleiben muss, solange wir nicht sagen können, was dem Generationenwechsel in der Geschichte realiter entspricht. Wie gesagt, ich kann die Frage nicht einmal ansatzweise beantworten. Das ist wirklich eine tiefgreifende Frage, glaube ich, für eine Herausforderung für das, was man Geschichtsphilosophie nennen könnte. Ich spreche nur in einer Art von Ausweichmanöver einen Gedanken an, der damit wahrscheinlich zu tun hat. Wenn es einen positiven, fundamentalen Zusammenhang zwischen Zeit, Geschichte und Generation geben sollte, dann ist eine der Formen, in denen man ihm begegnen würde, bestimmt das, was wir Tradition nennen. Tradition ist eine Möglichkeit, Fortschritt auch im Zyklus zu denken, im Modell der Generationen. Tradition, der Begriff Tradition ist die Aufforderung, Alter und Jugend ineinandergreifend zu sehen, in Kommunikation miteinander. Diese Kommunikation des Alten mit dem Jungen und nicht ihren Wechsel, diese Kommunikation im Vordergrund zu haben. Eine Langfristkonsequenz daraus ist natürlich, dass eben dann nicht mehr das autonome Individuum das Modell ist. Das autonome Individuum wird dann zurückgestuft hinter so etwas wie eine komplexe Situation des Lehrens und Lernens. Wahrscheinlich ist es eine solche Vorstellung von Belehrung, die hier in dem Generationenmodell der Geschichte dem entspricht, was das Gedächtnis in dem Modell des Omniversell bedeutet. Sie erinnern sich vielleicht an meine Bemerkung in der vorigen Vorlesung. Wenn wir die Menschheit, die Gattung, als ein Individuum auffassen, dann ist unsere Beziehung auf die eigene Vergangenheit eine Frage des Gedächtnisses. An was können wir, die wir jetzt so und so alt sind, uns noch aus unserer Jugend erinnern? Hingegen, wenn wir sie als eine Folge von Generationen auffassen, dann haben wir nicht diese Verpflichtung, aber dann ist sozusagen der Rückbezug auf die Vergangenheit eine Frage der Belehrung oder des Belehrtwordenseins. Man kann ja von den Jungen nicht verlangen, dass sie spontan aus sich selbst heraus Erinnerungen an das Leben der Alten generieren können. Das müssen ihnen die Alten mitteilen. Kann sein, dass eine solche Vorstellung von Tradition eine Rolle spielt, wenn man einen Begriff von Hermeneutik konzipiert. Ich habe die Sache aber gewissermaßen aus dem entgegengesetzten Motiv heraus aufgegriffen. Von dem Verdacht her nämlich, dass diese Vorstellung, das Generationenmodell durch einen Traditionsbegriff zu retten, daran scheitern muss, dass die Epochen eben nicht friedlich ineinander übergehen, sondern durch Episoden von Verfall und Katastrophe ineinander übergehen. Es ist eben nicht so, dass eine Epoche der anderen ihr Wissen und ihre Kunst mitteilt, wenn sie am Höhepunkt ist, und dann still und leise in eine Art Altersheim der Geschichte umsiedelt und die Jüngeren freudig dort weitermachen, wo die Bestleistung der Alten gelegen ist. Sondern einerseits lässt sich erkennen, dass es oft der unkontrollierte Verfall ist, aus dem in der Kunst, der Literatur und überhaupt der Kultur das Junge sich bildet. Und andererseits und wichtiger steht dem entgegen das ungeheure Potenzial an Barbarei, Zwang und Unterdrückung, das im Transfer des sogenannten Kulturgutes durch die Generationen wirkt. Das ist einer der wirklich wichtigen Gedanken in der Geschichtsauffassung von Walter Benjamin, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Wir haben wortgeschichtlich das erste Aufkommen von Modernité bei Chateaubriand gesehen. Wir haben es platziert in einer Begriffsgeschichte der stammverwandten Wörter wie Modernus. Und wir haben in einer Weise, die von beiden Dimensionen unabhängig ist, das Wort die moderne und stammverwandte Wörter gebraucht, indem wir von Situationen des frühen 19. Jahrhunderts, Hegel, und im frühen 20. Jahrhundert, Rudolf Carnap vor allem, ausgegangen sind. Diese letzteren freihändigen Verwendungen haben wir jetzt relativ ausführlich auf eine historische Situation zurückprojizieren können, also eben in der Auseinandersetzung mit der Rolle, die der Begriff Fortschritt spielt, zurückprojizieren können auf eine historische Situation, auf die man in ihrer Komplexität jetzt auch mit diesem Wort Modernité von Chateaubriand zielen kann, auch wenn er selbst das nicht getan hat. Das bedeutet, dass wir zwar relativ einfach das Wort von der Moderne verwenden können, wenn wir konkret über einzelne Werke aus der Architektur, der Musik oder Malerei des 20. und auch unseres Jahrhunderts reden. Das habe ich Ihnen ja in der allerersten Vorlesung schon vorgeführt oder vorzuführen versucht und gesagt, das sieht jeder, das weiß jeder und man sagt, das ist modern, das ist nicht modern, wenn man in Wien über die Ringstraße geht. Also dass wir zwar relativ einfach das Wort verwenden können und in einzelnen Fällen dann diese Unterschiede wahrnehmen, dass wir aber die innere Komplexität des Begriffs, was man nennen könnte, sein Konfliktpotenzial, das Konfliktpotenzial, das in ihm drin ist, das Potenzial an Überraschung und wirklichem Gehalt, dass man das nur über einen Umweg in die Geschichte erfassen kann. Es erschließt sich uns nicht unmittelbar aus unserer gegenwärtigen Situation heraus. Ich hoffe, dass Ihnen das klar geworden ist, dass diese Rückblenden uns etwas zeigen über die Komplexität, die verschwindet oder die man nicht wahrnehmen braucht, wenn man, aber die eine Rolle spielt, wenn man diese Selbstinterpretation der Bauhausleute und der Wiener Kreisprotagonisten versteht und sagt, ja, das ist Moderne. Vielleicht ist das gar nicht mehr die Moderne, die wir heute da so, aber man kann ihnen nicht streitig machen, dass es eine Diskussion um das Moderne ist. Dass sie, aber dahinter stehen Komplexitäten, die man nicht unmittelbar wahrnehmen kann und die aber sehr interessant sind, genau aus diesem Begriff des Modernen heraus entwickelt zu werden. Also das erschließt sich nicht unmittelbar aus unserer gegenwärtigen Situation heraus. Was da in der Zeit, also vom Ende des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts sich entwickelt hat. Wenn ich jetzt im Folgenden ein bisschen was über Charles Baudelaire sagen werde und sein Verständnis von Moderne, dann ist das ein bisschen anders. Ich kann nicht sagen, dass wir dazu, zu Baudelaire, in einem Verhältnis unmittelbarer Vertrautheit stehen. Das wäre zu viel gesagt, wahrscheinlich. Aber definitiv ist der historische Abstand und sozusagen die Mühe, ihn zu überwinden, sehr, sehr viel geringer. Und das andere wichtige, unterscheidende ist, dass Baudelaire im Unterschied zu allen den Autoren, die wir bis jetzt behandelt haben, wirklich einen Begriff des Modernen geprägt, man könnte eigentlich sagen, definiert hat. Also auch, noch einmal, Chateaubriand hat dieses Wort in die Welt gesetzt, aber er hat nicht diesen Begriff definiert. Man muss, um mit dem Begriff, den er in die Welt gesetzt hat, diese Situation, in der er das getan hat, wirklich verstehen zu können, muss man die weitere Entwicklung in Betracht ziehen. Baudelaire hingegen hat einen Begriff des Modernen geprägt und, wie ich gesagt habe, so gut wie definiert. Man kann diese Vorstellung, die er da geprägt hat, unplausibel, extravagant und vielleicht sogar unbrauchbar finden. Auf jeden Fall ist er eine Referenzgröße, die man nicht außer Acht lassen kann. Diese Prägung findet in einer Situation statt, wo der Begriff des Romantischen schon sehr stark zerfasert ist. In gewissen Zusammenhängen ist seine epochale Bedeutung, seine Epochenbedeutung preisgegeben, zugunsten des Akzents auf Aktualität, wie wir das bei Stendhal gesehen haben. In anderen Zusammenhängen aber ist noch dieses explizit Fortschrittsfeindliche das Wichtige, oder im Vordergrund, das die Antimodernen kennzeichnet. Und auch immer noch einfach und auch immer noch signalisiert der Begriff Romantik den Primat der individuellen Kreativität gegenüber der Nachahmung klassischer Vorbilder. Vor allem im Hinblick auf diesen letzten Aspekt, dass das noch immer da ist, muss man es verstehen, dass Baudelaires Erkenntnis über das Moderne in einem sehr engen Zusammenhang steht mit seinem positiven Verständnis von Romantik, das aber sozusagen auch ein eigenes Verständnis von Romantik ist, also zu einem hohen Grad eine nochmalige Umwertung von dem, was man unter romantisch verstehen soll. Also Baudelaire war wirklich eine Figur des 19. im 19. Jahrhundert, also hat sozusagen durch die Mitte des Jahrhunderts durchgelebt, von 1821 bis 67 und vom Anfang der 60er Jahre, also relativ spät, ist der berühmte Text Le Peintre de la Vie Moderne mit der Stelle, die man sich angewöhnt hat, als Definition der Modernität zu lesen. Wenn man also in den gängigen Darstellungen sagt oder hört, Baudelaire sei der Begründer und die erste große Figur der literarischen Moderne, kann man ja auch sehr bestreiten, erste große Figur der literarischen Moderne, dann haben damit die meisten, die das so sagen, einen Gegensatz gegen das Romantische im Sinn. Der Dichter der Großstadt ist er, der Dichter der Geschwindigkeit, des Augenblicks, der Menge. Also er hat die Wahrnehmung eben solcher Aspekte und Elemente der Geschwindigkeit, der Großstadt, also poetisch gestaltet, die wir ja auch in den künstlerischen und überhaupt kulturellen Kontexten des frühen 20. Jahrhunderts als spezifisch für Modernität gefunden haben. Und er war gerade nicht der Dichter der romantischen Traulichkeiten oder der Übersee-Idyllen eines Chateaubriand. Diese Gegensätze haben natürlich ein bisschen was für sich, aber man muss sehr qualifizieren, denn Baudelaire war gewiss nicht nur der Dichter der Großstadt, sondern in demselben Maß Dichter gegen die Großstadt. Wenn auch deshalb noch lange nicht der Dichter der sonnigen grünen Wiesen und unheimlich rauschenden Wälder. Und ebenso ist es mit der Moderne überhaupt. Er war der Dichter der Moderne und auch ihr Feind. Wenn das Vorurteil von dem Gegensatz Moderne gegen Romantik überhaupt etwas trifft, dann ist das eine viel, viel komplexere Angelegenheit als die Ablöse des einen durch das andere. Und gerade diese Komplexität kann man bei Baudelaire studieren. In seinem Denken, also vor allem in seinen, wie kann man das sagen, kritischen Schriften, werden Bewegungen manifest, die noch Impulse der Romantik bewahren, aber doch zugleich in ihrer ganz irreduziblen Selbstständigkeit gewürdigt werden müssen. Also Impulse von Bewegungen, die es da schon gibt, Symbolismus, Ästhetizismus, Dekadenz. Ich greife einen speziellen Punkt aus diesem Kontext heraus, die Fortschrittsfeindlichkeit. Die Gründung der Moderne aus der Fortschrittsfeindlichkeit. Also hier seht, das müssen Sie sehen, das ist jetzt sozusagen ganz, ganz wichtig zu erfassen, dass wir die Moderne an die Fortschrittsidee binden können und zugleich eine andere Gründung der Moderne aus der Fortschrittsfeindlichkeit sehen können. Da ist es günstig, sich als Kontrast im Hintergrund klarzumachen, dass schon lang vor der romantischen Bewegung die Renaissance eine energische Bewegung gegen den Fortschritt gewesen ist. Das Postulat eines Zurückgehens nicht in eine Vergangenheit, von der uns der Fortschritt so und so weit entfernt hat, sondern an einen Punkt, bevor der Fortschritt begonnen hat, wo an einen Punkt zurückzugehen, wo der Verfall, der immer weiter fortschreitet, begonnen hat. Davor, also in die Antike. Baudelaire hat aus der Romantik aber eben nicht nur das Reaktionäre, sondern auch eine besondere Sensibilität für das Neue rezipiert. Und insofern ist er eben kein Beispiel für genau diese intellektuelle Figuration der frühen Renaissance. Man muss seine Fortschrittsfeindlichkeit anders verstehen, obwohl diese Parallele zu sehen wichtig ist. Die Option für das Neue ist nicht dasselbe wie die Option für den Fortschritt. Bei Baudelaire gibt es eine Option für das Neue, die nicht dasselbe ist wie die für den Fortschritt. Ich habe vor einer halben Stunde in dieser Vorlesung schon so einen Stufenweg gezeigt, der von der Idee einer neuen Erkenntnis über Zwischenstufen zu der Verknüpfung dieser Idee des Neuen mit dem Fortschritt führt. Jetzt zeige ich Ihnen was Umgekehrtes, eine Option für das Neue, die sich wieder vom Fortschritt lösen kann, aber natürlich nicht auf dem Gebiet der Wissenschaft. Also die Option für das Neue ist nicht dasselbe wie die für den Fortschritt bei ihm. Auf der Seite aber, wo es gegen den Fortschritt und um eine Rückwendung geht, da ist er nicht der nostalgische Romantiker, der sich nach dem Mittelalter sehnt, sondern radikal wie die frühe Renaissance, zurück an einen Punkt vor dem Beginn des Fortschritts, zurück an einen Punkt davor in die Antike. Das muss man aber so sehen, dass die Antike in dieser Konzeption überhaupt nicht eine Phase der Geschichte ist, sondern etwas vor oder letztlich eigentlich außerhalb der Geschichte. Eine stabile Welt, eine Welt, die nicht bewegungslos ist, aber soweit sie Bewegung hat, soweit in ihr Bewegung ist, ist sie rein in sich bewegt, in Zyklen. Also so wie die Auffassung der politischen Geschichte als Zyklus der Herrschaftsformen. In Zyklen, die es gilt abzustimmen mit den zyklischen Bewegungen im Kosmos insgesamt. Eine Vorstellung, die eben tatsächlich spätestens durch das Christentum aufgebrochen ist. Das Charakteristische bei Baudelaire besteht also darin, dass er die Antike nicht wie ein Betrager oder andere Humanisten in einer fernen Zeit, in den Dokumenten, Werken und Zeugnissen dieser fernen Vergangenheit sucht, sondern jetzt. Dass es darum geht, die Antike jetzt zu finden und nicht nur zu finden, sondern herzustellen, existieren zu lassen. Es geht für ihn nicht darum, die antiken Schriftsteller, Dichter, Philosophen zu studieren und eventuell nachzuahmen, sondern jetzt, in diesem Moment und mit den Möglichkeiten, Ressourcen und Widersprüchlichkeiten dieses Moments selbst ein antiker Dichter zu sein. Niemand hat diesen Zug in seiner Einstellung so eindrücklich vergegenwärtigt wie Walter Benjamin. Aber wir lesen jetzt einmal die Stelle aus dem einschlägigen Abschnitt aus dieser Publikation Peintre de la vie moderne vor. Also das hat nummerierte Abschnitte und der vierte heißt La Modernité. Und da kann man diese berühmte Definition des Modernen als des Transitorischen finden. Also ich beginne das Zitat. Denn es ist viel bequemer zu erklären, alles sei vollkommen hässlich an der Kleidung einer Epoche, als sich darum zu bemühen, aus ihr die geheimnisvolle Schönheit zu ziehen, die in ihr enthalten sein kann, so gering oder unbedeutend sie sei. Die Modernität, das ist das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unwandelbare ist. Für jeden alten Maler hat es nur eine Modernität gegeben. Die meisten schönen Porträts, die uns aus früheren Zeiten geblieben sind, sind mit den Kostümen ihrer Epoche bekleidet. Sie sind vollkommen harmonisch, das Kostüm, die Frisur und sogar die Gebärde, der Blick und das Lächeln. Jede Epoche hat ihre Haltung, ihren Blick und ihr Lächeln, bilden ein Ganzes einer vollkommenen Lebenskraft. Dieser vorübergehende, flüchtige Bestandteil, dessen Verwandlungen so häufig sind, das zu verachten oder darauf zu verzichten, haben wir nicht das Recht. Indem wir es verdrängen, würden wir zwangsläufig zurückfallen in die Leere einer abstrakten und unbestimmbaren Schönheit, wie jener der einzigen Frau vor der ersten Sünde. Wenn Sie das zwingend gebotene Kostüm der Epoche durch ein anderes ersetzen, begehen Sie eine Sinnwidrigkeit, die nur im Fall einer durch die Mode gewollten Maskerade entschuldigt werden kann. Mit einem Wort, damit jede Modernität würdig sei, Antike zu werden, ist es nötig, dass die geheimnisvolle Schönheit, die das menschliche Leben unwillkürlich dareinlegt, daraus zutage gefördert werde. Diese Aufgabe ist es, der sich Constantin Gies im Besonderen widmet. Ende des Zitats. Also das zahlt sich schon aus, öfter zu lesen und je öfter man es liest, umso klarer und umso oberflächlich klarer wird eigentlich die Aussage, die wirklich eindeutig erstens das Schöne als das Vergängliche als solches, in keiner inhaltlichen Bestimmung, ne, als solches definiert. Und zweitens, und und sagt, dass die Antike aus diesem Vergänglichen geschaffen werden muss, als die andere Hälfte und nicht etwas ist, wohin man sich zurückversetzt. Das ist sehr wichtig, dieser Punkt. Nicht? Vielleicht lese ich diese eine Stelle jetzt da noch einmal vor. Die Modernität, das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, mit einem Wort, damit jede Modernität würdig sei, Antike zu werden, ist es nötig, dass die geheimnisvolle Schönheit des Flüchtigen, die das menschliche Leben unwiderkürlich dareinlegt, zutage gefördert wird oder gestaltet wird. Also das gehört zum Verständnis, der Begriff des Aktuellen. Eine interessante Sache daran ist natürlich diese Idee von der Dualität des Schönen. Das Schöne ist dual. Oder man kann es natürlich auch als Bewegung auffassen, als das Antikwerden des Vergänglichen. Das Antikwerden bedeutet nicht übergehen in die Lehre der abstrakten, universellen Schönheit. Es wird immer wieder Antikes. Darin unterscheidet sich seine Position von einer, der einfach nur die unvergleichliche Selbstständigkeit der Antike postuliert. Dazu sagt auch was im ersten Abschnitt des Textes, der heißt Das Schöne, die Mode und das Glück. Ich beginne wieder ein Zitat. Hier ist in der Tat eine gute Gelegenheit, eine vernunftgemäße und historische Theorie des Schönen aufzustellen, im Gegensatz zu der Theorie des einzigen und absoluten Schönen. Um zu zeigen, dass das Schöne immer unausweichlich von doppelter Beschaffenheit ist, wenn auch der Eindruck, den sie hervorruft, einer ist. Denn die Schwierigkeit, die veränderlichen Bestandteile des Schönen in der Einheit des Eindrucks zu unterscheiden, hebt nicht die Notwendigkeit der Veränderlichkeit in seiner Beschaffenheit auf. Also es ist eine gewisse Notwendigkeit, dass im Schönen dieses Veränderliche ist, auch wenn es nicht so leicht ist, daran erkannt, dingfest gemacht zu werden. Das Schöne besteht aus einem ewigen, unveränderlichen Bestandteil, dessen Quantität äußerst schwierig zu bestimmen ist, und aus einem relativen, von den Umständen abhängigen Bestandteil, welcher, wenn man will, abwechselnd oder alles zusammen die Epoche, die Mode, die Moral, die Leidenschaft sein wird. Ohne diesen zweiten Bestandteil, der gewissermaßen die vergnügliche, kitzelnde, appetitanregende Umhüllung des göttlichen Kuchens ist, wäre der erste Bestandteil unverdaulich, nicht schätzbar, nicht passend und nicht angemessen für die Menschennatur. Ich wette, dass man keinerlei Schönheitsmusterbeispiel ausfindig macht, welches nicht diese beiden Bestandteile enthält. Ich lese dann jetzt noch was vor. Das ist aus einem, ja, das ist der, ich weiß jetzt nicht, der wievielte Teil das ist, aber es ist ein berühmter weiterer Teil in dieser Publikation. Éloge du Maquillage, das Lob der Schminke. Ich beginne zu zitieren. Die meisten das Schöne betreffenden Irrtümer entstehen aus der falschen Vorstellung des 18. Jahrhunderts, die Moral betreffend. Die Natur wurde zu dieser Zeit als Grundlage, Quelle und Urbild jedes möglichen Guten und Schönen genommen. Dagegen aber werden wir sehen oder können wir sehen, dass die Natur nichts lehrt oder fast nichts. Das heißt, dass sie den Menschen zwingt, zu schlafen, zu trinken, zu essen und sich, so gut es geht, gegen die Feindseligkeiten der Umwelt zu schützen. Sie ist es auch, die Natur, die den Menschen dazu bringt, seinesgleichen zu töten, ihn zu verspeisen, ihn einzusperren, ihn zu foltern. Es ist diese unfehlbare Natur, die den Vater- und Muttermord und die Menschenfresserei hervorgebracht hat und tausend andere Abscheulichkeiten, die zu nennen uns Scham und Zartgefühl hindern. Es ist hingegen die Philosophie, ich spreche von der richtigen Philosophie, es ist die Religion, die uns gebietet, unsere hilfebedürftigen und gebrechlichen Eltern zu nähern. Die Natur befiehlt uns, sie zu erschlagen. Überprüfen Sie, untersuchen Sie alles, was natürlich ist, alle Handlungen und Wünsche des vollkommen natürlichen Menschen. Sie werden nur Scheußliches finden. Alles, was schön und edel ist, ist das Ergebnis der Vernunft und der Berechnung. Das Böse geschieht ohne Anstrengung, natürlich, durch Schicksal. Das Gute ist immer das Erzeugnis einer Kunst. Ganz zarte Affinitäten zu Immanuel Kant kann man hier bemerken. Es geht weiter. Der Wilde und das kleine Kind bekunden durch ihren ungekünstelten Drang nach dem glänzenden, nach den bunten Gefiedern, den schillernden Stoffen, nach der höchsten Erhabenheit der künstlichen Formen, ihren Abscheu vor dem Wirklichen und beweisen derart, ohne ihr Wissen, die Immaterialität ihrer Seele. Die Mode muss also betrachtet werden als ein Zeichen für den Trieb nach dem Ideal. Sehr provokant, nicht? Gegenüber konservativen Positionen. Die Mode muss also betrachtet werden als ein Zeichen für den Trieb nach dem Ideal, das im Menschengehirn die Oberhand behält über alles, was das natürliche Leben darin an gemeinem, irdischem, unreinem anhäuft. Und dann kommt er auf die Schminke zu sprechen, nach dem, was ich bisher vorgelesen habe, nicht unerwartet, ein Lob der Schminke. Doch um uns auf das zu beschränken, sagt er, was unsere Zeit gemeinhin Schminke nennt, wer sieht nicht, dass der Gebrauch des Reispuders, der von den naiven Philosophen so verflucht wird, zum Ziel und Ergebnis hat, vom Teint alle die Flecken zum Verschwinden zu bringen, die die Natur beleidigenderweise darauf gestreut hat und eine abstrakte Einheit auf Körnung und Farbe der Haut herzustellen, welche Einheit wie die durch das Trikot geschaffene sofort das menschliche Wesen der Statue, das heißt, einem göttlichen und höheren Wesen annähert. Also, das Anmalen des Gesichtes darf nicht zu den gemeinen, nicht anzuerkennenden Ziel gebracht werden, die Natur nachzuahmen und mit der Jugend zu wetteifern. Es geht um die demonstrative, um die merkbare, um den merkbaren Effekt der Künstlichkeit. Die Künstlichkeit soll gesehen werden können, weil sie das ist, was die Schönheit hervorbringt. Man hat übrigens bemerkt, dass der Kunstgriff die Hässlichkeit nicht verschönt und nur der Schönheit dienen kann. Wer würde es wagen, der Kunst das sterile Amt der Naturnachahmung zuzuweisen? Die Schminke muss sich nicht verstecken, muss nicht ihrer Entdeckung ausweichen. Sie kann sich im Gegenteil zur Schau stellen, wenn nicht mit Affektiertheit, so doch mit einer Art von Offenherzigkeit. Also gerade diese letzten Stellen zeigen ja dann auch wieder eine prononciert antiromantische Seite Baudelaires mit ihrem scharfen Gegensatz gegen Rousseau und alles, was in der Romantik ein rousseauistisches Erbe ist. Walter Benjamin hat das sehr stark herausgearbeitet. Ich lese Ihnen da was vor aus dem, ich glaube, das ist aus dem Kapitel, aus dem Flaneur-Kapitel, aus dem Paris des Second Empire bei Baudelaire, was ja einer der Texte ist, die Sie lesen sollen. Der Heros ist das wahre Subjekt der Modernität. Das will besagen, um die Moderne zu leben, bedarf es einer heroischen Verfassung. Das war auch schon die Meinung Balzacs gewesen. Balzac und Baudelaire stehen mit ihr zur Romantik im Gegensatz. Sie verklären die Leidenschaften und die Entschlusskraft, die Romantik, den Verzicht und die Hingabe. Aber Baudelaires Sicht der Sache ist sehr viel interessanter, fährt Benjamin dann fort, als die von Balzac. Baudelaire dagegen erkennt den Fechtersklaven im Proletarier wieder. Unter den Versprechungen und so weiter und so weiter. Was der Lohnarbeiter, der proletarische Lohnarbeiter in täglicher Arbeit leistet, ist nichts Geringeres, als was im Altertum dem Gladiator zu Beifall und Ruhm verhalf. Stattdessen, statt dieses Bezugs auf die hingebungsvollen, auf die konservativen Aspekte der Romantik, der Bezug auf die Antike. Ich lese noch einmal vor aus dem Benjamin. Unter allen Verhältnissen, in die Moderne tritt, ist das zur Antike ein ausgezeichnetes. Für Baudelaire stellt sich das an Victor Hugo dar. Man sagt, das Geschick, er zitiert jetzt Baudelaire, das Geschick führte ihn dazu, die antike Ode und die antike Tragödie bis zu den Gedichten und Dramen umzubilden, die wir von ihm kennen. Die Moderne bezeichnet eine Epoche, sie bezeichnet zugleich die Kraft, die in dieser Epoche am Werk ist, der Antike sie anverwandelnd. Oder ich lese noch eine andere Stelle zu diesem Thema vor. Die Korrespondenz zwischen Antike und Moderne ist die einzige konstruktive Geschichtskonzeption bei Baudelaire. Also wenn man noch einmal auf diese Stelle zurückschauen, die muss man eigentlich erstaunlich finden, dieses Verhältnis zu Victor Hugo. Der ist doch vom Mittelalter fasziniert. Das ist doch der das Mittelalter evoziert hat in seinen Roman. Wieso Antike? Aber da gerade deshalb bringt das Beispiel besonders gut heraus, worum es Baudelaire geht. Die Antike ist eben zeitlos. Nicht die Antike als historische Epoche, nicht das Nachahmen der antiken Säulenordnungen und so weiter hat eine Zeitlosigkeit, sondern es ist genau umgekehrt. Die Zeitlosigkeit herzustellen, produziert die Antike. Drum ist das Antike hat keine Zeit, aber es hat nach der Definition der Schönheit eine andere Hälfte. Es hat immer diese andere Hälfte, das vergängliche, passagiere, ephemere. Also drum ist genau dieses Beispiel, wo man zuerst glaubt, nein, wieso, das ist ein Anachronismus, der hat da den Falschen gelobt. Nein, es ist genau das, dass in dieser Evokation mittelalterlicher Realien sich eine Antike herstellt, nach der Auffassung von Baudelaire. Jetzt, wenn man aber schaut, wenn man bei dem Benjamin liest, und das ist ganz instruktiv, diese eine Stelle, aus der ich schon ein bisschen zitiert habe, unter allen Verhältnissen, die die Moderne tritt, ist das zur Antike ein ausgezeichnet. Wenn man diesen Absatz weiterliest, dann erkennt man sowas wie eine Kritik von Walter Benjamin an Baudelaire. Die Vorbildlichkeit der Antike beschränkt sich demzufolge auf die Konstruktion, die Substanz und Inspiration des Werkes ist die Sache der Modernität. Das ist eine, also ich sage das jetzt als Fußnote, das ist eine Verwechslung, die Benjamin da unterlaufen ist, von Baudelaire mit Wagner, aber das, den Baudelaire sehr verehrt hat. Und dann fasst er zusammen, am Schluss, jetzt zitiere ich Benjamin wieder mal im Zusammenhang, Anfang des Zitats, zusammengefasst nimmt sich die Doktrin folgendermaßen aus. Am Schönen wirken ein ewiges, unveränderliches und ein relatives, bedingtes Element zusammen. Dieses Letztere wird von der Epoche, der Mode, der Moral, den Leidenschaften gestellt. Ohne dieses zweite Element wäre das erste nicht assimilierbar. Dazu Benjamin, man kann nicht sagen, dass das in die Tiefe geht. Dem würde ich sagen, muss man eigentlich widersprechen. Baudelaire ist durchaus konsistent, meines Erachtens, wenn er eine Auseinandersetzung mit der antiken Kunst, die über das hinausgeht, was Benjamin selber da zitiert hat, nicht für notwendig hält. Benjamin sagte ja noch, es fehlt sozusagen die wirkliche Auseinandersetzung mit der antiken Kunst. Aber das ist meines Erachtens wirklich nicht notwendig. Baudelaire hat einen anderen Begriff der Antike, einen, zu dem es keinen Zugang gibt, unabhängig von der Erfahrung des Modernen oder von der Erfahrung der Mode, letztlich eben von der Erfahrung des Vergänglichen als solchen in seinen jeweilig konkreten Erscheinungen. Und das ist ein Punkt, den Hans-Robert Jauss auch gemacht hat in einem Zusatz zu dem Text, den ich vorige Woche zitiert habe. Da hört er auch eigentlich auf mit Baudelaire und dann hat er da einen Zusatz geschrieben, in dem er auf diese Texte Walter Benjamins eingeht. Und da lese ich Ihnen jetzt, muss eigentlich sagen, doch recht zustimmend vor. was er da sagt. Jaus. Warum eigentlich soll es um diese Zeit Sache einer Theorie der modernen Kunst gewesen sein, eine Auseinandersetzung mit der antiken Kunst zu führen? Die Frage bleibt offen. Man wüsste gern, wie Benjamin sie beantwortet hätte. Denn sein Postulat ist schwer verständlich, wenn man bedenkt, dass sich im 19. Jahrhundert die Theorie der modernen Kunst nicht mehr durch eine Auseinandersetzung mit der Autorität antiker Kunst zu legitimieren pflegte, wie sie für das 18. Jahrhundert bis hin zur deutschen Klassik noch selbstverständlich und verpflichtet war. Welche Kunsttheorie vergleichbaren Rangs hätte denn im 19. oder 20. Jahrhundert Benjamins Forderung an Baudelaire entsprochen? Der Grund, warum sich für Baudelaire und die Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts eine Auseinandersetzung mit der antiken Kunst erübrigte, wird in dem Essay über Constantin Gis, also diesen Peintre de la Vie Moderne, deutlich genug ausgesprochen. Was Baudelaire hier als eine Theorie rationelle Historique du Beau entwickelt hat, führt die mit dem Historismus eingeleitete Emanzipation der modernen Kunst um einen radikalen Schritt weiter. Baudelaires Einsicht in die Doppelnatur des Schönen, für die Benjamin nur den autoritativen, nirgends begründeten Satz, man kann nicht sagen, dass das in die Tiefe geht, übrig hat, stellt nicht allein die Beauté générale als Inbegriff antiker Kunst und noch herrschende akademische Norm auf das Entschiedenste in Frage, sondern setzt damit auch das von der klassischen Tradition unterdrückte, historisch, das heißt zeithaft Schöne, wieder in seine Rechte. Die moderne Kunst kann in Baudelaires Theorie die antike Kunst als autoritative Vergangenheit entbehren, weil das im Begriff der Modernität gefasste, transitorisch Schöne seine eigene Antiquität hervorbringt. Ich glaube, das ist eine richtigere und, sagen wir, auf jeden Fall den buchstabengetreuere Lesart Baudelaires. Dagegen hat Benjamin durchaus diese Differenz von Neuheit und Fortschritt, die für die Positivwertung der Neuheit gegenüber dem Fortschritt bei Baudelaire hat Benjamin sehr deutlich gesehen. Ich lese Ihnen da jetzt noch eine Stelle vor aus dem Benjamin. Es ist sehr wichtig, dass das Neue bei Baudelaire keinerlei Beitrag zum Fortschritt leistet. Im Übrigen findet man bei Baudelaire kaum je einen Versuch, sich mit der Vorstellung von Fortschritt ernstlich auseinanderzusetzen. Es ist vor allem der Fortschrittsglaube, den er mit seinem Hass verfolgt, wie eine Ketzerei, eine Irrlehre, nicht wie einen gewöhnlichen Irrtum. Also das ist ganz richtig erkannt. Dazu kann man aus den geschichtsphilosophischen Thesen von Benjamin selber immer wieder berühmte Nummer 9 zitieren mit dem Angelus Novus von Paul Klee, mit diesem Bild, das er ja selber besessen hat. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Sie erinnern sich an das, was ich vorher gesagt habe über das Illusionäre dieser Harmonievorstellung. Also er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Also da sieht man auch eine ganz bedeutende Übereinstimmung. Das Neue muss keineswegs einen Fortschritt bedeuten, sondern kann eine Liaison mit dem Konstanten, ein, eingehen. Es steht in Opposition zum Fortschritt genauso wie zum Immergleichen. Das ist das. Was soll das bedeuten? Da gibt es eine Antwort auch von Walter Benjamin auf Baudelaire bezogen, also wo er so quasi sich von Baudelaire hat inspirieren lassen. Das ist diese, die Mode ist die ewige Wiederkehr des Neuen. Ne? Und auch dort hat er das Richtige an Baudelaire erkannt, wo er feststellt, dass die Mode, so wie Baudelaire sie sieht, der extreme Gegensatz gegen die Bewegung der Sterne ist, wie die Antike sie gesehen hat. Auf der anderen Seite aber eben nicht nur der extreme Gegensatz gegen die Bewegung der Sterne, sondern genau das, was die moderne Stadt der Sterne hat. Die Mode ist das, was die moderne Stadt dieser in sich kreisenden Sphären hat. Da gibt es in dem Zentralparktext über Baudelaire auch eine Bemerkung. Die Sterne stellen bei Baudelaire das Fixierbild der Ware dar. Sie sind das immer wieder Gleiche in großen Massen. In der Mode hingegen kehrt das Neue ewig wieder. Also an dieser Stelle mit dieser Einsicht hätte Benjamin eigentlich auch die verknüpfen können, dass Baudelaire noch eine andere, theoretischere Auseinandersetzung mit der Antike nicht wirklich gebraucht hat. Damit mache ich für heute Schluss. Nächste Woche setze ich noch ein paar Kleinigkeiten zu Benjamins Auffassung von Modernität dazu und spreche dann auch über die Postmoderne. Danke für heute.